So, wir haben inzwischen 14 und 47 Minuten und damit kommen wir auch zu unserer heutigen Kunststunde, wie immer am letzten Donnerstag des Monats ab 14.45 Uhr. Und die gibt's hier bei uns natürlich nur mit einem, nämlich mit Bernd Fischer. Hallo Bernd, guten Nachmittag.
Hallo Peter.
Bernd, welches schöne Kunstthema hast du uns denn für die heutige Sendung mitgebracht?
Ja, als ich mir das Thema für heute überlegte, da habe ich doch gemerkt, dass wir wegen dieser vorangegangenen Sendung noch einmal auf einen Maler zurückkommen müssen, den wir ja bislang immer nur gestreift haben. Und zwar meine ich Paul Cézanne. Das Material, das es zu diesem Künstler gibt, das ist also derart umfangreich, dass ich mich um eine Sichtung bislang doch immer ein bisschen gedrückt habe, muss ich sagen. Es war für mich einfach zu viel Arbeit für eine Sendung, die maximal eine Stunde dauern darf. Dennoch, Paul Cézanne ist aus kunsthistorischer Sicht der wichtigste Wegbereiter der klassischen Moderne. Nun, liebe Kunstfreunde, die klassische Moderne bezeichnet die Vielfalt avantgardistischer Stilrichtungen in den bildenden Künsten in und vor allem nach der Belle Époque. Also wir können sagen, für die Zeit von 1884 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 und von dort bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein. Maler wie beispielsweise Henri Matisse, André Derain, Pablo Picasso, Georges Braque, Max Beckmann, Franz Marc, Paul Klee und Piet Mondrian sind ihre typischen Vertreter. In Russland bildete sich eine russische Moderne zu der Zeit, zu der man neben zahlreichen Literaten und Komponisten vor allem auch die Maler Marc Chagall und Wassily Kandinsky rechnet. Große Veränderungen gab es in der Architektur durch Frank Lloyd Wright, Le Corbusier und das deutsche Bauhaus, das ja so eine kulturelle Keimzelle der Moderne war. Während in Russland zunächst durch auch die Bolschewiki und in Italien die Faschisten wenigstens in der bildenden Kunst und insbesondere in der Architektur einige Konzepte der Moderne aufgriffen, haben die deutschen Nationalsozialisten diese größtenteils als entartet bekämpft. Auch Stalin war kein Anhänger der Moderne. Seine Präferenzen in Kunst und Architektur lagen beim sozialistischen Realismus und beim Klassizismus. Die fauvistischen Künstler, die Expressionisten, die kubistischen Maler, sie alle haben von Cézanne profitiert und sich auf irgendeine Art auf ihn berufen oder von ihm gelernt. Wenn die moderne Malerei einen geistigen Vater hatte, dann war es Cézanne. Mit ihm begann die Abwendung von einem naturgetreuen Abbild und die Hinwendung zu einer völlig unabhängigen Formbildung und Farbschöpfung. Durch seine Werke entstand eine völlig neue Art der Malerei und vor allem eine neue Art des Sehens. Damit war am Anfang nicht unbedingt zu rechnen und auch seine Biografie deutet nicht unbedingt darauf hin. In seinem Leben gibt es keine Abenteuer wie bei anderen, keine Skandale oder Extravaganzen. Er ist ein widersprüchlicher Mensch mit quälenden Selbstzweifeln, mit Depressionen, obwohl sein ganzes Leben im Zeichen von Strenge, Disziplin und Gewohnheit steht. Er hat keine tiefgreifenden Beziehungen, die seine Gedanken und Entscheidungen prägen. Und niemals unterwirft er sich den Theorien oder Philosophien anderer. Er ist wirklich ein Einzelgänger, weder geschäftstüchtig noch erfolgssüchtig. Er passt sich weder dem Publikumsgeschmack noch der Nachfrage an. Es fällt ihm schwer, mit Menschen umzugehen. Er ist auch kein Modemaler, noch will er je einer werden, schon gar kein traditioneller Maler. Dabei neigt er nicht zum Rebellentum und wir müssen wissen, soziale Probleme und Klassenkämpfe zum Beispiel lassen ihn völlig unberührt. Wenn wir daran denken, dass 1871 die Pariser Kommune zerschlagen wurde, dass es Erschießungen und Barrikadenkämpfe in Paris gab mit über 30.000 Toten. Es verwundert daher nicht, dass er lange Zeit keinen Anklang findet oder dass man ihn für wichtig hält. Aber das macht ihn nichts aus. Zumindest hindert es ihn nicht daran, seinen eigenen Weg zu verfolgen. Er hält sich fern von der Pariser Kunstszene, den Salons und Ausstellungen, wo man ihn demütigt. Er hält sich fern von einem verständnislosen Publikum und einer feindseligen Kritik, die dem herrschenden Geschmack verpflichtet ist. Erst in den Jahren nach 1890 sammelt sich ein kleiner Kreis von Bewunderern um ihn und nach der Jahrhundertwende wächst sein Ruhm unaufhaltsam. Unermüdlich arbeitet und recherchiert dieser verschlossene und reizbare Mann bis zu seinem Tode weiter. Doch ich merke schon, wir greifen ein bisschen vor. Also, kommen wir zurück. Wer war Cézanne eigentlich? Geboren wurde er am 19. Januar 1839 in Aix-en-Provence. Sein Vater war ein recht strenger Mensch, stolz darauf, sich aus eigener Kraft vom Hutmacher und Geldverleiher bis zum Bankier emporgearbeitet zu haben. Er hatte sich als 40-Jähriger ein Mädchen aus seinem Geschäft als Geliebte genommen und erst später geheiratet, als der gemeinsame Sohn Paul schon 5 Jahre alt war und die Tochter Marie 3 Jahre. Paul Cézanne besuchte nach der Grundschule das Gymnasium in seiner Heimatstadt, wo er sich mit einem Klassenkameraden anfreundete. Dessen Name war Émile Zola und er sollte später der berühmteste Schriftsteller Frankreichs werden. Die beiden Jungen wurden unzertrennlich. Sie schwammen gemeinsam an den Ufern des heimatlichen Flusses, lasen gemeinsam Bücher, sie diskutierten viel, sie schrieben Gedichte in lateinischer Sprache und beide interessierten sich für Kunst. Émile drängte darauf, die Dichtung mit mehr Ernst zu betreiben, um Schriftsteller zu werden. Paul hingegen sah darin eher einen Zeitvertreib. Er wollte lieber Maler werden und nahm Zeichenunterricht. Ganz andere Pläne hatte sein Vater. Er sah in seinem Sohn traditionell den Erben seiner 1848 gegründeten Bank Cézanne und Cabassol, die ihm seinen Aufstieg vom Händler zum erfolgreichen Bankier gebracht hatte. 1859 musste sich Paul Cézanne auf Wunsch des Vaters an der Universität von Aix-en-Provence immatrikulieren und Jura studieren. Widerwillig gehorchte Paul, aber er vernachlässigt sein Studium, er ist unzufrieden und liefert sich mit seinem Vater 2 Jahre lang einen heftigen Streit um die Berufswahl. Émile Zola, der im Februar 1858 mit seiner Mutter nach Paris gezogen war, fordert Cézanne in Briefen eindringlich auf, endlich seine zögerliche Haltung aufzugeben und nach Paris zu kommen. Als der Vater Paul seine Hoffnung schwinden sieht, im Sohn einen Nachfolger für das Bankgeschäft zu finden, gibt er endlich nach. Unter der Bedingung, dass sein Sohn ein ordentliches Studium der Malerei antreten muss, willigt er schließlich ein, dass Paul 1861 nach Paris ziehen darf.
Wir sind mittendrin in unserer heutigen Kunststunde, wie immer am letzten Donnerstag des Monats, hier bei uns im Programm ab 14.45 Uhr mit Bernd Fischer. Und Bernd, weiter geht's bitte mit dir.
Ja, Paul Cézanne, 1861 darf er also nach Paris ziehen. Und kann man sagen, dass dieser Neubeginn ein Flop wird? Die großen Hoffnungen, jedenfalls die Cézanne in Paris setzt, erfüllen sich nicht. Er will an der berühmten École des Beaux-Arts studieren, also der Hochschule für schöne Künste. Aber er wird dort abgewiesen. Deshalb schreibt er sich an der Académie Suisse ein und belegt dort Kurse im Ackzeichnen. An der Académie lernt er Camille Pissarro kennen, den Vater und Hauptvertreter des Impressionismus. Cézanne kopiert oft im Louvre nach Werken alter Meister wie Michelangelo, Rubens und Tizian. Und doch, die Stadt bleibt ihm fremd und er denkt bald an eine Rückkehr nach Aix-en-Provence. Er hat kein Selbstvertrauen und er zweifelt an sich selbst. Émile Zola versucht, seinem Freund Mut zu machen und bestellt ein Porträt bei ihm. Cézanne macht sich auch an die Arbeit, aber er ist mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Das Resultat entmutigt ihn noch mehr und er zerstört das Bild. Resigniert und enttäuscht kehrt er nach Aix-en-Provence zurück und arbeitet erneut in der Bank seines Vaters. Diese Flucht aus Paris löst aber nicht sein Problem und schon im Spätherbst 1862 zieht er erneut nach Paris. Sein Vater sichert ihm ein Existenzminimum mit einem monatlichen Wechsel in Höhe von 150 Francs. Die traditionsbehaftete École des Beaux-Arts lehnt ihn abermals ab und er besucht daher wieder, wie zuvor schon, die Académie Suisse. Dort trifft er Pissarro wieder und lernt durch ihn unter anderem Claude Monet, Auguste Renoir und Alfred Sisley kennen. Cézannes Vorbilder sind zu dieser Zeit die Maler Gustave Courbet und Eugène Delacroix, die nach einer Erneuerung der Kunst strebten und die Darstellung ungeschönter Wirklichkeit forderten. Courbets Anhänger nannten sich die Realisten und folgten seinem bereits 1849 formulierten Grundsatz, Zitat, man muss die Kunst in die Gosse werfen. Zitat Ende. Was bedeutet, die Kunst muss von ihrer idealen Höhe heruntergeholt und zu einer Sache des Alltags gemacht werden. Den endgültigen Bruch mit der historischen Malerei vollzog Jean-Edouard Manet, dem es auf die Wiedergabe seiner subjektiven Wahrnehmung ankam und auf die Befreiung des Bildgegenstandes von aller symbolischer Befrachtung, wie sie ja damals üblich war. Diese neuen Ausrichtungen in der Malerei kamen Cézanne sehr entgegen. Sie erlaubten ihm, sein eigenes Übermaß an Emotionen zu bändigen und zu kontrollieren. Denn Cézanne führte einen harten Kampf gegen sein wildes Temperament, das sich in einer ständigen Unzufriedenheit mit sich selbst äußerte. Eine innere Unruhe trieb ihn dazu, ständig zwischen der Provence und Paris hin und her zu pendeln. Wie die Werke von Pissarro, Monet, Renoir und Manet wurden auch die Bilder von Cézanne vom offiziellen Salon, dem Salon de Paris, abgelehnt. Sie entsprachen nicht dem Geschmack des bürgerlichen Publikums und seiner Vertreter in den Gremien. Ich habe in einer früheren Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, schon über die Bedeutung der Pariser Salons und ihre Ausrichtung ausführlich gesprochen. Wir erinnern uns, der Ausschluss der Werke rief damals unter den Künstlern eine solche Empörung hervor, dass Napoleon III. Neben dem offiziellen Salon ein Salon des Refusés, also ein Salon der Abgelehnten, einrichten ließ. Dort wurden 1863 auch Cézannes Werke ausgestellt. Die Gründe, die übrigens zur Gründung dieses Salons des Refusés führten, die sind doch sehr umstritten. Also von einigen Kunsthistorikern wird darin der Versuch des kaiserlichen Hofes gesehen, die Autorität des in die Kritik geratenen Pariser Salons wiederherzustellen. Andere, wie etwa Edouard Manets Biograf Gottlieb Jedlinka, sahen darin einen Schachzug in einem reichen und ununterbrochenen Spiel von Intrigen zwischen Hof und Opposition, bei denen die vom kaiserlichen Hof unabhängige École des Beaux-Arts geschwächt werden sollte. Egal, kümmern wir uns im Moment nicht weiter darum, sondern halten wir fest, im Sommer 1865 kehrt Cézanne nach Aix zurück. Er malt dort eine Serie von Bildern in Spachteltechnik, viele Stillleben und Porträts. Er wohnt wieder in Paris, wieder in Aix, wieder in Paris, so geht es hin und her. Anfang 1869 kehrt er nach Paris zurück und lernt an der Académie Suisse die 11 Jahre jüngere Buchbindergehilfin Hortense Fiquet kennen, die nebenbei als Malermodell arbeitet, um sich einen kleinen Nebenverdienst zu beschaffen. Nach 3-jähriger Beziehung gebärt sie 1872 einen Sohn und sie nennen ihn Paul. Cézannes Familie erfährt von der ganzen Angelegenheit nichts. Weder von der Beziehung zu Hortense noch vom unehelichen Kind, weil Cézanne sicherstellen will, dass er weiterhin von seinem Vater finanziell unterstützt wird. Die Befürchtung ist durchaus berechtigt. Als Cézannes Vater im März 1878 durch eine unbedachte briefliche Äußerung eines Bekannten von der lange verborgen gehaltenen Beziehung und dem unehelichen Enkel erfährt, kürzt er den monatlichen Wechsel um die Hälfte. Für Cézanne beginnt damit eine schwere finanzielle Zeit, in der er seinen Freund Zola um Hilfe bitten muss. Nur nebenbei, Paul Cézanne heiratet seine Freundin erst 1886, zumindest in dieser Hasenfüßigkeit, wenn es um Bindung und Legalisierung einer Beziehung geht, ist er seinem Vater doch sehr ähnlich. Im Oktober desselben Jahres, 1886, stirbt sein Vater. Und Cézanne, seine Mutter und die Schwestern erben dessen Vermögen, zu dem auch das Landgut Jasse de Buffon gehört. Durch die Erbschaft wird Cézannes finanzielle Lage wesentlich entspannter. Rückblickend sagt er später einmal, mein Vater war ein genialer Mann. Er hinterließ mir ein Einkommen von 25.000 Francs.
Saxophonklänge von Kenny G begleiten uns ein bisschen, aber eigentlich sind wir natürlich mittendrin in unserer heutigen Kunststunde und wir haben das schöne Thema, nämlich das Leben und natürlich auch das Werk des Paul Cézanne. Wie ging es denn weiter in dem Leben des Paul, Bernd?
Ja, bleiben wir noch einen Moment bei den Beziehungen von Cézanne zu anderen Menschen. Das ist ja auch immer recht wichtig. Die Verbindung zu Hortense, also seiner Frau, die wurde nicht aus Liebe legalisiert. Denn die Beziehung war schon ziemlich schnell zerrüttet. Cézanne hatte überhaupt eine Scheu vor Frauen und eine panische Angst vor Berührungen. Durch die Heirat sollte vielmehr der inzwischen 14-jährige Sohn, den Cézanne sehr liebte, als ehelicher Sohn in seinen Rechten gesichert werden. Trotz der belasteten Beziehung war Hortense die Person, die Cézanne am häufigsten porträtierte. Vom Beginn der 70er bis zu den frühen 90er Jahren sind 26 Gemälde seiner Frau entstanden. Hortense ließ die anstrengenden Sitzungen vor der Staffelei bewegungslos und geduldig über sich ergehen. Gerettet hat diese Geduld ihre Beziehung nicht. Trotz Heirat lebt Cézanne überwiegend ohne seine Familie, allein in Paris und später in Aix-en-Provence, nur konzentriert auf seine Malerei. Auch seine Freundschaft mit Émile Zola zerbrach. Émile Zola zeigte sich früh skeptisch über Cézannes menschliche und künstlerische Eigenschaften und äußerte bereits 1861 einmal das, Zitat, Paul das Genie eines großen Malers haben mag, aber nie das Genie besitzen wird, tatsächlich einer zu werden. Das kleinste Hindernis bringt ihn zur Verzweiflung. Zitat Ende. Tatsächlich waren es Cézannes Selbstzweifel und die Weigerung, künstlerische Kompromisse einzugehen, sowie seine Absage an gesellschaftliche Zugeständnisse, die seine Zeitgenossen dazu bewogen, ihn als Sonderling zu betrachten. Der weltgewandte und erfolgreiche Émile Zola, der Autor von sozialkritischen Romanen wie »Der Totschläger« oder »Germinal«, er hatte sich 1878 ein luxuriöses Sommerhaus in Meudon in der Nähe von Auvers eingerichtet, wo ihn Cézanne wiederholt besuchte. Doch der aufwendige Lebensstil des Freundes hatte ihm, der ein anspruchsloses Leben führte, seine eigene Unzulänglichkeit vor Augen geführt und verstärkte seine Selbstzweifel. Führte er nicht ein Leben, fast wie es Zola in seinen Armutsberichten beschrieben hatte? Zola, der den Jugendfreund inzwischen vielleicht tatsächlich als einen Gescheiterten betrachtete, veröffentlichte jedenfalls im März 1886 einen Roman, dessen Protagonist, der Maler Claude Lantier, die Verwirklichung seiner Ziele nicht erreicht und Selbstmord begeht. Um die Parallelen zwischen Fiktion und Biografie noch zu steigern, stellte Zola in seinem Werk dem Maler Lantier den erfolgreichen Schriftsteller Sandoz zur Seite. Monet sah in der Romanfigur des Malers eher Édouard Manet beschrieben, doch Cézanne fand sich als Person in vielen Einzelheiten wiedergespiegelt. Er war tief gekränkt. Er bedankte sich förmlich für die Zusendung des vermeintlich auf ihn bezogenen Werks und das war's. Der Kontakt der beiden Jugendfreunde brach daraufhin für immer ab. Nun, war Cézanne zu Lebzeiten ein Gescheiterter? Werfen wir, um die Frage zu beantworten, einen Blick auf seine Ausstellungen. Claude Monet und viele andere, später weltberühmte impressionistische Maler wie Pissarro, Renoir, Degas und Sisley wurden abgelehnt und konnten nicht ausstellen. Deshalb organisierten sie im Mai 1874 eine erste Gruppenausstellung im Atelier des Fotografen Nardin am Boulevard des Capucines. Pissarro setzte Cézannes Teilnahme gegen die Bedenken einiger Mitglieder durch, die befürchteten, Cézannes kühne Bilder könnten der Ausstellung schaden. Manet lehnte gar eine Beteiligung ab. Für ihn war Cézanne, Zitat, ein Maurer, der mit der Kelle malt, Zitat Ende. Aber Pissarro, der als Hauptbegründer der impressionistischen Malerei den größten Einfluss hatte, hielt viel von Cézanne und kannte ihn und seine Vorgeschichte. Am 31. Mai 1870 war Cézanne Trauzeuge auf Émile Zolas Hochzeit in Paris. Cézanne und Hortense Fiquet lebten während des Deutsch-Französischen Krieges, also 1870-71, im Fischerdorf Lestac bei Marseille, das Cézanne später häufig aufsuchen und malen sollte, da ihn die mediterrane Atmosphäre des Ortes faszinierte. Die Einberufung zum Wehrdienst hatte er sich entzogen. Obgleich Cézanne im Januar 1871 als Fahnenflüchtiger denunziert worden war, gelang es ihm, sich zu verstecken. Näheres ist nicht bekannt, da Dokumente aus dieser Zeit fehlen. Von Ende 1872 bis 1874 lebte Cézanne mit Frau und Kind in Auvers-sur-Oise, wo er den Arzt und Kunstfreund Paul Gachet kennenlernte. Wir erinnern uns, den späteren Arzt des Malers Vincent van Gogh. Gachet war außerdem ein ambitionierter Freizeitmaler und stellte Cézanne sein Atelier zur Verfügung. Cézanne folgte 1872 einer Einladung des Freundes Pissarro zur Zusammenarbeit nach Pointas im Tal der Oise. Pissarro war ein einfühlsamer Mensch und als einfühlsamer Künstler wurde er für den menschenscheuen, reizbaren Cézanne zum Mentor. Er konnte ihn zur Abkehr von den dunklen Farben auf seiner Farbpalette bewegen und gab ihm den Rat, Zitat, malen Sie immer nur mit den drei Grundfarben, Rot, Gelb, Blau und ihren unmittelbaren Abweichungen. Zitat Ende. Außerdem solle Cézanne auf eine lineare Konturierung verzichten. Die Gestalt der Dinge ergebe sich durch die Abstufung der farblichen Tonwerte. Cézanne spürte, dass ihn die impressionistische Technik seines Freundes seinem Ziel näher brachte und folgte dem Rat. Später berichtete Pissarro einmal, Zitat, wir waren ständig zusammen, aber trotzdem bewahrte sich jeder von uns das, was allein zählt, die eigene Empfindung. Zitat Ende. Cézanne begann nun helle Farben zu verwenden und kürzere Pinselstriche. Er trug die Farben nicht getrennt auf, sondern legte sie übereinander und ließ sie übergreifen. Um die Zweifel und Unsicherheiten zu besiegen, die ihn jedes Mal bestürmten, wenn er eine Leinwand zur Hand nahm, begann er oft zusammen mit Pissarro en plein air zu malen, also im Freien, unmittelbar vor dem Motiv. Und das bis zur endgültigen Fertigstellung, sollte es auch Stunden um Stunden dauern. Aber, liebe Hörer, zurück zur Ausstellung. Pissarro setzte sich durch und Cézanne nahm als Aussteller teil. Die Ausstellung erwies sich als finanzieller Misserfolg. Bei der Schlussabrechnung ergab sich ein Defizit von über 180 Francs für jeden der teilnehmenden Künstler. Besonders Cézanne erregte mit seinen Gemälden wie der Titel »Landschaft bei Auvers« oder der modernen Olympia. Über diese beiden Bilder gab es großes Aufsehen, Entrüstung und Hohngelächter bei den Kritikern. Sein Werk mit dem Titel »Das Haus des Gehängten« gehörte dennoch zu den Bildern, die trotz der Verrisse verkauft werden konnten. Der Sammler Graf Doria erwarb es für 300 Francs. Zutiefst verletzt durch den ersten Misserfolg weigerte sich Cézanne, an der zweiten Impressionistenausstellung 1876 teilzunehmen. Hinzu kommt, dass er den Impressionismus als nicht ausreichend empfindet. Er entwickelt seine eigene Malerei weiter, wird aber als Aussteller immer wieder von den verschiedenen Salons zurückgewiesen. Im Jahr 1875 trifft Cézanne den Zollinspektor und Kunstsammler Victor Coquet, der vermittelt durch Renoir drei seiner Arbeiten kauft und sein treuster Sammler wird. Ein weiterer Förderer ist der Farbenhändler Julien Père Tanguy, der die jungen Maler unterstützt, indem er ihnen Farben und Leinwand liefert und dafür Gemälde erhält. Cézanne nimmt notgedrungen noch an der dritten Impressionistenausstellung teil, diesmal sogar mit 16 Werken. Aber wieder ist die Kritik herabwürdigend. Diese Ausstellung war das letzte Mal, dass er gemeinsam mit den Impressionisten ausstellte. 1881 arbeitete Cézanne in Pontoise mit Pissarro und mit Paul Gauguin zusammen, mit dem er sich aber zerstreitet. Etwas Hoffnung gibt es 1882. Mit Antoine Guillemet wird ein Freund von Cézanne Mitglied in der Jury des Salons. Jedes Jurymitglied hat das Privileg, ein Bild eines eigenen Schülers zu präsentieren. Der Freund gibt Cézanne als seinen Schüler aus und erreicht dadurch dessen erste Teilnahme am Salon. Das Werk, es war ein Porträt seines Vaters aus den 60er Jahren, wurde an eine schlecht belichtete Stelle eines abgelegenen Saals in die oberste Reihe gehängt und erfuhr keinerlei Beachtung.
Auf Radio des Sol auf der 107.9 mit Bernd Fischer mit dem heutigen Thema Paul Cézanne. Bernd, weiter geht's wieder mit dir.
Ja, wie so oft war es auch bei Cézanne ein engagierter Galerist, der zum Durchbruch verhalf. Das geht ja sehr vielen Künstlern so. Ambroise Voyard, von dem wir in vorherigen Sendungen doch schon mehrmals gehört haben, eröffnete im November 1875 Cézannes erste Einzelausstellung. Er zeigte in seiner Galerie eine Auswahl von 50 aus etwa 150 Werken, die Cézanne als Paket ihm zugeschickt hatte. Wie war es dazu gekommen? Nun, Ambroise Voyard kam mit den Werken Cézannes erstmals 1892 durch den Farbenhändler Tanguy, von dem wir ja vorhin hörten, in Berührung. Gegen Lieferung von Malutensilien hatte er einige Bilder als Bezahlung genommen und in seinem Laden in der Rue Clausel auf dem Montmartre ausgestellt. Voyard erinnerte an die mangelnde Resonanz und der Laden sei selten aufgesucht worden. Er sagte mal, da es damals noch nicht Mode war, die Gräuelwerke teuer, ja nicht einmal billig zu kaufen. Zitat Ende. Tanguy hatte sogar Interessenten in Cézannes Atelier geführt, zu dem er einen Schlüssel hatte, wo es zum festen Preis von 40 Francs kleine Bilder und für 100 Francs große Bilder zu erwerben gab. Nur nebenbei, liebe Kunstfreunde, über die Ausstellung von Manet-Bildern in seinem kleinen Laden hatte Voyard 1894 auch Degas und Renoir kennengelernt, die wiederum bei ihm Manet-Arbeiten gegen eigene Werke eintauschten. Voyard knüpfte ebenfalls Beziehungen zu Pierre Bonnard und als im selben Jahr der schon erwähnte Farbenhändler Tanguy starb, konnte Voyard aus dessen Nachlass sehr günstig Arbeiten von damals drei noch unbekannten Künstlern kaufen, Cézanne, Gauguin und Van Gogh. Der erste Käufer eines Cézanne-Gemäldes war übrigens Claude Monet und es folgten Kollegen wie Degas, Renoir und Pissarro und später dann die Kunstsammler. Die Preise für Cézannes Werke stiegen bald um das Hundertfache und Voyard profitierte wie stets von seinen Lagerbeständen. Im Jahr 1897 wurde übrigens zum ersten Mal ein Cézanne-Gemälde von einem Museum angekauft. Und zwar von einem Deutschen. Hugo von Tschudi erwarb es für die Berliner Nationalgalerie. Der Kunstmarkt reagierte doch inzwischen positiv auf Cézannes Werke. So schrieb Pissarro im Juni 1899 aus Paris über die bevorstehende Versteigerung der Sammlung des vorhin schon erwähnten Zollinspektors Coquet. Zur Sammlung gehören 32 Cézannes ersten Ranges. Die Cézannes werden sehr hohe Preise bringen und sind bereits mit 4 bis 5.000 Francs angesetzt. Wir erinnern uns, das Erbe von Cézanne betrug 25.000 Francs. In dieser Auktion wurden tatsächlich erstmals marktgerechte Preise für Cézannes Bilder erzielt. Und doch, sie lagen dennoch weit unter denen für Gemälde von Manet, Monet oder Renoir. 1901 erwarb Cézanne ein Grundstück nördlich der Stadt Aix-en-Provence, wo er ein Jahr später nach seinen Bedürfnissen das Atelier am Chemin de Louvet bauen ließ. Während der Bauphase erhielt er die Nachricht, dass Émile Zola gestorben war, was Cézanne trotz der Entfremdung zum ehemaligen Freund in tiefe Trauer versetzte. Cézannes Gesundheitszustand verschlechterte sich mit zunehmendem Alter. Zu seiner Zuckerkrankheit kam Altersdepression hinzu, die sich in wachsendem Misstrauen gegenüber seinen Mitmenschen bis hin zum Verfolgungswahn äußerten. Allerdings machten es ihm die Mitbürger in Aix-en-Provence und Teile der Presse auch nicht leicht. Trotz der zunehmenden Anerkennung des alten Künstlers erschienen gehässige Pressetexte und er erhielt sogar Drohbriefe. Gegenüber seinem Kutscher äußerte er einmal, Zitat, »Ich verstehe die Welt nicht und die Welt versteht mich nicht. Darum habe ich mich von der Welt zurückgezogen.« Als Cézanne im September 1902 sein Testament bei einem Notar hinterlegte, schloss er seine Frau Hortense vom Erbe aus und erklärte darin seinen Sohn Paul zum Alleinerben. Im Jahre 1903 stellte Cézanne zum ersten Mal im neu gegründeten Pariser Herbstsalon, dem Salon der Unabhängigen, aus. Der Maler und Kunsttheoretiker Émile Bernard besuchte ihn erstmals im Februar des darauffolgenden Jahres für einen Monat und veröffentlichte im Juli einen Artikel über den Maler, in dem er schrieb, ich zitiere, »Wahrlich, seine Art zu arbeiten war ein Nachdenken mit dem Pinsel in der Hand.« Zitat Ende. Vom 15. Oktober bis zum 15. November 1904 war ein ganzer Raum des Salons mit den Werken von Cézanne ausgestattet. 1905 fand eine Ausstellung in London statt. Die Galerie Voyard stellte im Juni seine Werke aus und der Salon der Unabhängigen schloss sich wiederum vom 19. Oktober bis zum 25. November mit 10 Gemälden an. Cézanne war also durchaus gefragt. Trotz der späten Erfolge konnte Cézanne sich seinen Zielvorstellungen immer nur annähern. Am 5. September 1906 schrieb er an seinen Sohn Paul, Zitat, »Schließlich will ich dir sagen, dass ich als Maler vor der Natur hellsichtiger werde. Doch dass bei mir die Realisierung meiner Empfindung immer sehr mühselig ist. Ich kann nicht die Intensität erreichen, die sich vor meinen Sinnen entwickelt. Ich besitze nicht jenen wundervollen Farbenreichtum, der die Natur belebt.
15.45 Uhr, Radio der Sol auf der 107.9. Ich glaube, für heute hast du uns noch ein bisschen weiteres zu erzählen, Bernd, zum Paul Cézanne.
Ja, noch kurz. Am 15. Oktober desselben Jahres, als Cézanne den Brief an seinen Sohn schrieb, geriet er beim Malen im Freien in ein Unwetter. Er verlor die Besinnung und wurde von den Kutschern eines Wäschekarrens aufgelesen und nach Hause gebracht. Aufgrund der Unterkühlung zog er sich eine schwere Lungenentzündung zu. Am nächsten Tag ging Cézanne noch in den Garten, um an seinem letzten Gemälde, dem Bildnis des Gärtners Vallée, zu arbeiten. Und er schrieb einen ungehaltenen Brief an seinen Farbenhändler, in dem er die Verzögerung der Farbenlieferung beklagte. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich jedoch zusehends. Seine Frau Hortense und Sohn Paul wurden telegrafisch von der Haushälterin informiert, doch sie kam zu spät. Am 22. Oktober 1906 starb Cézanne in Aix-en-Provence. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, worin bestand eigentlich die großartige Leistung Cézannes für die Kunst? Und was ist das absolut Besondere seiner Malerei? Schon Apollinaire stellte 1910 fest, dass, ich zitiere, die meisten der neuen Maler behaupten, Nachfolger dieses ernsten, nur an der Kunst interessierten Malers zu sein. Zitat Ende. Und Picasso gestand, er war für mich der einzige Meister. Er war eine Vaterfigur für uns. Heute lesen wir, ein Aquarell von Cézanne wurde bei Sotheby's im Mai 2007 für einen Preis von 25,5 Millionen Dollar verkauft. Ein Aquarell. Im Frühjahr 2011 soll sein Werk Die Kartenspieler, das ist nur eins von fünf Versionen, die er gemalt hat, es soll gar für 275 Millionen Dollar verkauft worden sein. Die genaue Summe und der neue Besitzer sind bislang nicht bekannt, aber das wäre der höchste Preis, den je ein Gemälde erzielte. Tja, liebe Kunstfreunde, ich sehe gerade auf die Uhr. Oh, oh, oh. Und ich denke, wir kommen nicht umhin, doch vielleicht, Peter, das musst du sagen, ob das geht, Cézanne eine weitere Sendung zu widmen, in der es dann vor allen Dingen um das Werk geht, um das Besondere seiner Malerei. Heute ging es ja mehr um die Biografie. Wie sieht's denn damit aus?
Ich denke, Bernd, das sollten wir unbedingt machen, denn wir haben jetzt ja wirklich viele Impressionen aus seinem Leben von dir erhalten. Aber ich denke, es wird jetzt auch gerade spannend sein, nachdem wir etwas über den Menschen Paul Cézanne erfahren haben, auch noch ein bisschen mehr über den Künstler und über seine Werke zu erfahren. Deswegen mein Vorschlag.
Die Schwierigkeit ist immer, wenn man diese Werke nicht sieht. Nicht? Also ich werde versuchen, das mit Worten zu beschreiben, soweit das möglich ist. Ansonsten, liebe Kunstfreunde, ich werde natürlich diesen Arbeitstext von heute auch auf die Website stellen und einige Bilder dazu liefern. Vielleicht auch mir einige Werke, die sehr markant sind für seine Malerei, denn doch vielleicht erst in der nächsten Sendung zu präsentieren. Wir müssen mal sehen.
Aber das machen wir auf jeden Fall. Also eine zweite Sendung noch zum Paul Cézanne. Du hast das ja eben schon angedeutet. Du hast ja sowieso eine sehr interessante Website. Da gibt's ganz viel über Kunst und über Künstler, aber auch darüber hinaus noch einiges mehr zu erblicken und zu erlesen. Und auch diese Sendung, nämlich die Kunststunde auf Radio Das Soll, die wird in wenigen Tagen auf deiner Website werbefrei noch einmal zu hören sein.
Ja, die Arbeit mache ich mir, denn es ist ja so, dass etliche Hörer hier im Hinterland die Sendung nicht unbedingt ohne Störgeräusche oder so empfangen können. Man kann ja auf deiner eigenen Website www.radiodelzoll.es auch dann als Livestream hören. Ich schneide dann die Werbung raus und stelle die Sendung immer ein bis zwei Tage später auch nochmal auf meine Website. Nicht so, dass jemand, der jetzt in Deutschland wohnt und dein schönes Radioprogramm gar nicht empfangen kann, denn zumindest meinen kleinen Vortrag nochmal sich anhören kann.
Und dafür solltest du uns vielleicht auch deine Website verraten. Es wird dann auch auf der Radio-Website einen entsprechenden Link geben, auch wenn die Sendung dann dort bereitstellt. Aber unter welcher Adresse finden wir dich im Internet?
Wir verlinken uns alle gegenseitig. Gut, also die Adresse meiner Website ist www.andalusien-art.de.
Und wer zum Beispiel über Google Andalusian Art eingibt als Suchbegriff, der kommt auch schon automatisch auf deine Seite. Ja. Wir kommen zum Ende unserer heutigen Sendung. Bernd, zumeist hast du für uns ja noch ein paar Ausstellungshinweise mit Ausstellungen, die hier bei uns in der Region laufen. Wie sieht's heute damit aus?
Ja, ich habe einige, aber vielleicht, weil es zur Sendung passt. Wir haben ja heute auch etwas gehört über die Belle Époque. Und es gibt im Moment im Museum Carmen Thyssen in Malaga eine Ausstellung von Anglada Camarasa. Dort werden 50 Frauenporträts gezeigt, also postimpressionistische Frauenporträts, also Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert. Es passt also in die Zeit, über die wir heute sprachen. Und diese Ausstellung läuft dort noch bis zum 31.03.2013. Eine zweite ganz hochrangige Ausstellung nach wie vor findet zurzeit ja im Picasso-Museum statt, wo 80 hochrangige Künstler von Weltrang Bilder ausstellen, die auch aus Privatsammlungen und von Museen zur Verfügung gestellt wurden. Diese Ausstellung trägt den Titel The Grotesque Factor, also der groteske oder der Faktor des Grotesken, der Ausdruck des Grotesken, auf jeden Fall zu empfehlen. Diese Ausstellung läuft noch bis zum 10. Februar kommenden Jahres.
Da kann man, glaube ich, sagen, Bernd, alles, was so Rang und Namen hat in der Kunstwelt, ist dort mit zumindest einem Werk vertreten.
Ja, also von Michelangelo über Picasso, über Max Ernst,
Paul Klee,
brauchst du gar nicht alle aufzeichnen.
Picasso natürlich auch.
Richtig. Wir hatten ja das letzte Mal gesagt, man sollte mit dem Besuch noch ein bisschen warten, bis der erste Ansturm vorbei ist. Ich denke mal, die Ausstellung läuft jetzt ja schon einige Zeit. Und vielleicht verbinden Sie, liebe Hörerinnen, doch einen Besuch dieser Ausstellung mit einem Weihnachtsbummel in Malaga. Das ist ja auch immer sehr lohnenswert, schon allein wegen der schönen Optik. Nach 7 Uhr abends, ne? Vorher wird das alles nicht eingeschaltet, ja. Die Weihnachtsbeleuchtung.
Aber jedes Jahr immer ganz tolle Weihnachtsbeleuchtung in Malaga.
Ja, dann werde ich noch eine kurze Ausstellung erwähnen, die hier in unserer unmittelbaren Umgebung stattfindet, und zwar im Sala de las Carmelitas. Das ist im Rathaus von Vélez Málaga. Dort gibt es eine Ausstellung von José Adolfo Yerzuelo. Und die Ausstellung trägt den Titel Por las Rutas de la Azaquia, also auf den Wegen in der Azaquia. Dort finden wir eine eher naturalistische Malerei. Auch dafür gibt es ja sehr viele Liebhaber. Dann eine andere Ausstellung gibt es auch in Malaga im Espacio Negro. Das ist neben dem CAC. Dort stellt Antonio Espejo aus. Der Titel heißt Entre la Sensualidad y la Sexualidad, also zwischen der Sensibilität und Sexualität. Das hört sich ganz spannend an. Ich weiß nicht, ob es auch nackte Haut zu sehen gibt. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht sollten Sie sich diese Ausstellung doch auch anschauen. Sie läuft vom 27. November, das hatten wir schon, das Datum, bis zum 15. Dezember. Ja, das wären die wichtigsten.
Ja, und damit haben wir doch wieder ganz gute Tipps bekommen, und den einen oder anderen, den sollten wir dann auch wahrnehmen. Bernd, vielen Dank für die heutige Kunststunde. Nächsten Sendetermin werden wir hier rechtzeitig bekannt geben, wie eben schon erwähnt. Da geht's dann noch einmal um Paul Cézanne, und von mir auch noch einmal der Hinweis, diese Sendung kann also in wenigen Tagen dann noch einmal werbefrei nachgehört werden. Auf welcher Website,
Bernd? www.andalusien-art.de.
Wunderbar. Bernd, vielen Dank für heute. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.